Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Herbert Bob in Montreal. In der dritten Folge meines Podcasts Deine Story, meine Stimme gibt es keine Morde, es geht auch nicht um Drogen, nicht einmal um Sex. Dafür geht es um Maori und ein verlorenes Schmuckstück, das auf wundersame Weise wieder aufgetaucht ist. Sandra aus Niederösterreich erzählte mir von einer absolut abenteuerlichen Reise ans andere Ende der Welt. Ausgerechnet in Neuseeland, wo sie nach ihrer Trennung so etwas wie ein neues Leben beginnen wollte, gab es eine böse Überraschung nach der anderen. Ein neues Leben in Neuseeland, das hört sich schon mal gut an, denkt man. Aber Sandra, Anfang 50, brachte ihr Leben, zweiter Teil, vor allem eins, ganz viel Ärger. Ärger mit der Polizei, einem jungen Mann aus Samoa und Ärger auch mit den Ureinwohnern vom Stamme der Maori. In diesem Podcast ist von verbotenen Muscheln die Rede und von Dingen, die man in fernen Ländern lieber lassen sollte. Manche von uns kennen das ja, jetzt einfach alles zurücklassen, Haus, Hof, Job, den Blick nur noch nach vorne richten, dann auf den fahrenden Zug aufspringen und schwupps beginnt das Leben, von dem man so lange geträumt hatte. In Sandras Fall gehörte auch noch der Partner dazu, von dem sie sich gerade für immer verabschiedet hatte. Schön war's, dachte sie sich, aber nach 18 Jahren Ehe darf's auch mal was anderes sein. Ich habe Sandra, die mir diese Geschichte erzählt hat, unter ziemlich bizarren Umständen kennengelernt. Vor Jahren durfte ich mal im Auftrag einer österreichischen Universität ein Online-Seminar in einem zauberhaften Schloss in der Nähe von Salzburg geben. Herrliches Ambiente mit mittelalterlichen Gängen, antiken Möbeln und Zimmerwänden so dick wie die Ummendorfer Schlossmauer. Etwas frisch war's, daran erinnere ich mich noch. Aber eine nette Seminargruppe sorgt in der Regel für eine angenehme Raumtemperatur. Das mit der Temperatur war auch überhaupt kein Thema. Es gab da aber ein ganz anderes Problem, weit und breit kein Internetempfang. Für ein Online-Seminar, in dem die Teilnehmerinnen lernen sollen, wie Schreiben fürs Netz geht, definitiv ein Nachteil. Eigentlich war es eine ziemliche Katastrophe. Tagelang Trockenübungen zu machen, immer mit dem Zusatz, so müsstet ihr euch das dann im Internet vorstellen, wenn es denn ginge, ist nicht gerade das, was man sich als Seminarleiter wünscht. Aber die Truppe, mit der ich es zu tun hatte, war geduldig und nachsichtig. Was uns an Technik fehlte, wurde eben durch gute Laune und kreative Schaffensfreude wettgemacht. In diesem Seminar saß also besagte Sandra. Als sie jetzt von meinem Podcast las, meldete sie sich gleich mit ihrer Neuseeland-Story bei mir. Sandra kommt, wenn ich mich richtig erinnere, aus Norddeutschland, ist dann aber nach Oberösterreich gezogen. Ich vermute mal der Liebe wegen, aber so ganz genau weiß ich es nicht. Jedenfalls gehörte sie zu jenen Seminarteilnehmerinnen, die sich nicht am fehlenden Internet störten, sondern einfach Spaß hatten, etwas Neues zu lernen. Quirlig, lebendig, klug. Damit verbinde ich Sandra noch heute. Genau, klug. Wie eine kluge Frau sich dann aber so blind in ein Abenteuer stürzen konnte wie diese Neuseelandreise, darauf kommen wir noch. Wir schreiben den 17. Dezember 2017. In der Nacht sinkt das Thermometer in Oberösterreich auf minus 15 Grad, eine der kältesten Nächte seit langem. Egal, dachte sie sich, schließlich lockte Auckland. Dort hat es eine Woche vor Weihnachten 2017 um die 20 Grad, plus 20 Grad. Für Sandra war es die erste richtig große Reise ganz allein. Ticket organisieren, Mietwagen reservieren, die richtigen Sachen packen, nicht zu viel, nicht zu wenig, das Ganze mit begrenztem Reisebudget, noch mitten im Trennungsstress von dem Mann, der 18 Jahre lang ihr Gatte war, das war schon ein ganz schöner Brocken. Aber genau wegen der Trennung hatte sie ja dieses Abenteuer auf sich genommen. Er war ihr im Laufe der Jahre zu unachtsam geworden, so gar nicht unternehmungslustig, null Bock auf gar nichts. Das Gegenteil von Sandra, der quirligen jungen Frau, die noch etwas erleben wollte. Und erlebt hat sie was, das könnt ihr mir glauben. Gleich nach ihrer Ankunft in Auckland musste sie für einen Fehler bezahlen, den viele unerfahrene Fernreisende machen. Niemals nach der Ankunft mit Jetlag gleich ans Steuer setzen. Erst recht nicht, wie in ihrem Fall, wenn zwischen Oberösterreich und Neuseeland gute 26 Stunden liegen. Sandra tat es trotzdem. Raus aus dem Flieger, rein in den Mietwagen und schon kurze Zeit später wieder raus aus dem Kreisverkehr. Denn dort hatte sich ihr Außenspiegel in einen anderen verhakt. In Österreich fährt man rechts, in Neuseeland links. Im Kreisverkehr kann sowas schon mal zu Missverständnissen führen. Also zurück zur Autovermietung. Der Jetlag wurde jetzt immer schlimmer. Aber es nützte nichts. Mit einem fehlenden Außenspiegel die Nordinsel erkunden geht gar nicht. Also neues Mietauto abgeholt, nicht ohne eine neue Versicherungspolice zu unterschreiben. Die Leute von der Car Rental Company kennen ihre Pappenheimer. Wenn jemand mit Jetlag aus dem rechtsspurigen Österreich kommt, heißt es, Achtung, Unfallgefahr. Neues Auto, neues Glück, altes Problem. Der Jetlag nagte noch immer an ihr. Sie hatte das Gefühl, nie mehr richtig wach zu werden. Die üblichen Tipps gegen Jetlag kannte Sandra natürlich. Sich dem neuen Rhythmus anpassen, viel trinken, Klammer auf, am besten alkoholfrei, Klammer zu, relaxen, den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Aber wie um Himmels Willen kann man den lieben Gott einen guten Mann sein lassen, wenn dieser liebe Gott, wenn er es denn war, einen gleich auf der linken Fahrspur in den ersten Roundabout deines Lebens schickt und deinen Außenspiegel ruiniert. Dann also kein lieber Gott, sondern ein Mann namens Russell. Russell lebt in Opua, irgendwo zwischen Auckland und Bay of Islands, bekannt für kilometerlange Sandstrände und mehr als 150 Inseln, die hieroglyphenartig verwunschene Buchten bilden und dieser zauberhaften Gegend ein subtropisches Flair verleihen. Delfine sagen Hallo, Wale schießen Fontänen in die Luft. Dort, so schien es, ist unsere Sandra endlich angekommen. Bei Russell baut sie im Garten ein Zelt auf, das sie sich in Auckland noch schnell gekauft hatte. Russell lebte nebenan in einem abgewrackten Campingwagen. An Gesprächsstoff schien es den beiden nicht zu mangeln. Russell erzählte von seiner Zeit als Schiffs- und Flugzeugbauer. Sie berichtete ihm von den Gepflogenheiten in den österreichischen Medien. Als Journalistin arbeitete sie in der Presseabteilung einer Organisation, die viel Gutes tut. Hin und wieder nahm Russell sie mit auf einen Segler, den er selbst mitgebaut hatte. Auf der Tucker Thompson, so heißt das Schiff, verstanden sich die beiden prima, aber Sandra wollte weiter. Waitangi Treaty Grounds heißt der nächste Ort, den sie jetzt aufsucht. Es ist ein sehr geschichtsträchtiger Ort, denn dort hatten die Maori im Februar 1840 mit der britischen Krone einen Vertrag ausgehandelt, der heute als die Geburtsstunde des modernen Neuseeland gilt. Und weil sie sich schon mal auf einem historisch bedeutenden Gebiet aufhielt, erstand unsere Neuseeland-Touristin dort ein Schmuckstück, auf das wir später noch zu sprechen kommen. Nur so viel: Es ist ein Single Twist und wird oft aus Walknochen hergestellt, aber auch aus Unterlagscheibchen oder Muscheln. Der Single Twist gilt bei den neuseeländischen Ureinwohnern als ein kraftvolles Symbol der Verbindung zweier Menschen auf alle Ewigkeit. Warum sie sich ausgerechnet für dieses Stück Schmuck entschieden hat, wo sie sich doch erst kurz zuvor nach 18-jähriger Ehe von ihrem Mann getrennt hatte, bleibt ihr Geheimnis. Gute Geschichten haben immer irgendwo ein Geheimnis und eine gute Geschichte ist die Story von Sandra und dem Single Twist allemal. Aber nicht alles war gut. Sandra litt unter schrecklichen Schlafstörungen, im Zelt war es kalt, sie war zum ersten Mal in ihrem Leben weit weg von daheim und auch noch völlig allein. Müdigkeit überfiel jetzt unsere Neuseelandreisende, vielleicht auch Trauer, so genau weiß ich es nicht. Jedenfalls trat genau das ein, wovor sie die Damen von der Autovermietung gewarnt hatten. Vorsicht, bei Müdigkeit, ja, nicht hinter Steuer setzen. Doch der Rebell in ihr gewann jetzt die Oberhand. Noch kurz ein Besuch in Kap Reinga, auch so ein mystischer Ort, von dem aus angeblich die Seelen der Maori die Reise in die ewigen Jagdgründe antreten, und noch eine Nacht am 90 Miles Beach und dann war aber auch gut. Ihre Erschöpfung zwang sie jetzt endgültig in die Knie. Nachts schlief sie nur häppchenweise, tagsüber gab es viel zu sehen, zu erleben, aber wie das so ist im Erschöpfungszustand, man kann das Erlebte des Tages nicht so richtig genießen und mit der Nachtruhe klappt es auch nicht. In der Nähe von Kaitaia war es dann soweit. Bei Sandra stellte sich jetzt das ein, wovor wohl die meisten Autofahrer Angst haben, der berühmte Sekundenschlaf. Mitten auf dem Highway, mitten in Neuseeland, mitten am Tag. Der Wagen fuhr ungebremst in den Straßengraben. Als sie die Augen wieder geöffnet hatte, erzählt sie, sei sie zwar unverletzt geblieben, aber Sandra war völlig fertig und irgendwo auch stocksauer auf sich selbst. Der erste Unfall nach jahrzehntelanger Fahrpraxis musste ausgerechnet passieren, wenn niemand in der Nähe ist, dem sie sich anvertrauen könnte. Es war schlicht zum Heulen. Als sie dann auch noch das völlig ledierte Auto sah und dazu hin das ausgelaufene Benzin, das jetzt wie eine hässliche, fette Träne über die Fahrbahn schoss, setzte sie sich an irgendeinen gottverdammten Straßenrand im Norden von Neuseeland, gut 17.000 Kilometer von daheim entfernt, und verfluchte alles um sich herum. Den Mietwagen, Neuseeland und sich selbst. Und irgendwo auch den Kerl, von dem sie sich getrennt hatte und dessen wegen sie sich ja auf diese unsägliche Reise gemacht hatte. Wobei, Neuseeland hat sie nicht wirklich verflucht, denn das Land war ja gut zu ihr. Aber der Rest, naja, abwarten, das war noch nicht alles. Ein freundlicher Samariter hielt mit seinem Wagen an und brachte sie in den nächsten Ort. Dort suchte sie eine Bleibe für die Nacht, telefonierte mit der Autovermietung und wartete am nächsten Tag auf den Abschleppwagen, der sie ins 350 Kilometer entfernte Auckland bringen sollte. Was sich nach einer geschmeidigen Kundin-Vermieter-Vereinbarung anhört, war in Wahrheit ein mit Lügen gespickter logistischer Kraftakt. Natürlich musste sie nicht wegen eines Tieres ausweichen, wie sie der Vermietungsagentur weismachen wollte. Der Sekundenschlaf war schuld, aber das musste ja sonst keiner wissen. Dass sie die Dame von der Autovermietung jetzt schon zum zweiten Mal angeschwindelt hatte, zum ersten Mal wegen des abgerissenen Außenspiegels, belastete unsere Weltreisende aus Oberösterreich nur mäßig. Reisen bildet nicht nur, es macht auch, naja, sagen wir mal, ein bisschen härter und übrigens auch kreativer. Wie sollte ich denn denen erklären, dass ich den Wagen bei einem Sekundenschlaf geschrottet hatte, erzählt sie mir. Sie kannte bis dahin ja nicht einmal das englische Wort dafür. Jetzt kennt sie's. Für die Nacht kam sie bei einem Inder unter, der zwar gut kochen konnte, aber nicht besonders viel Empathie für ihre Situation zeigte. »It's only money«, habe er immer wieder gesagt. »Niemand ist verletzt, niemand gestorben, alles gut, only money, nur Geld.« Eben doch nicht alles gut, dachte sie sich, denn erst jetzt fiel ihr auf, dass sie im Unfallwagen ihre Brille hatte liegen lassen und, noch schlimmer, die Kette, die sie sich am Tag zuvor gekauft hatte. Der freundliche Inder mit seiner »It's only money« Mantra fuhr sie in der Nacht noch die 20 Kilometer zur Unfallstelle zurück und siehe da, die Brille war da. Aber von der Kette fehlte jede Spur. »Payback time«, dachte sich Sandra. Offensichtlich hatte der himmlische Geist der Maori das Schmuckstück wieder dorthin zurückgebracht, wo es hingehörte, zu den Ureinwohnern, mit denen man keine touristischen Spiele spielen sollte. Falsch gedacht. Als sie am nächsten Morgen wieder zur Unfallstelle fuhr, nachdem das Mietautounternehmen inzwischen einen Abschleppwagen geschickt hatte, lag diese Kette mitten auf dem Highway, so als wäre nie etwas passiert. 18 Stunden lang lag sie da, völlig unbeschadet. Payback-Time ist anders. Wobei man wissen sollte, dass ein Highway mitten in Neuseeland eben nicht mit einem Highway, einer Autobahn zwischen Köln und Düsseldorf zu vergleichen ist. Highways in Neuseeland können einsame Straßen sein. Der Fahrer des Schleppers war ein junger Mann aus Samoa. Er sei auf der 350 Kilometer langen Rückfahrt nach Auckland zunächst ganz gesprächig gewesen, doch irgendwann entspann sich ein Dialog, den sie noch heute in Erinnerung hat. Der ging in etwa so. Er: In deinem Auto lagen drei Muscheln. Wo hast du die denn her? Sandra: Ich habe eine Bootstour in Bay of Islands gemacht. Da habe ich sie am Strand gefunden und mitgenommen. Er: Hat sie dir jemand geschenkt oder überlassen? Sandra: Nein. Er: Siehst du, deshalb hattest du den Unfall. Die Erklärung für diese gewagte Theorie lieferte der Fahrer gleich mit. Die Maori glauben nämlich, wenn dir ein Ureinwohner die Kette geschenkt hätte oder du von ihm die Erlaubnis bekommen hättest, die Kette mitzunehmen, wäre alles in Ordnung gewesen, so aber nicht. Unfälle wie diese erlebe er übrigens fast täglich, sagte der junge Mann. Seltsamer Job, dachte sie sich, verdient sein Geld damit, übermütete Touristen nach einem Sekundenschlaf aus irgendwelchen Straßengräben zu retten. Einen Monat lang reiste sie jetzt kreuz und quer durchs Land, mit dem Bus, im Flugzeug und irgendwann auch wieder in einem Mietwagen. Mit ihm fuhr sie dann an den Strand von Tauranga, schwamm so weit wie möglich ins Meer hinaus und übergab die Maori-Muscheln dann dem Pazifischen Ozean, nicht ohne sich vorher noch einmal bei den Ureinwohnern für ihre Unwissenheit entschuldigt zu haben. »Ich hätte die Muscheln niemals mitnehmen dürfen«, sagt sie noch heute reuevoll. »Sie gehören nicht zu uns, sie gehören zu Ihnen, dem Maori, und sonst zu niemanden.« Stimmt, Muscheln spielen in der Mythologie der Maori eine wichtige Rolle. Eine der vielen Götter bezieht der Legende nach seine Schöpfungskraft aus der Muschel, die das Leben im Meer und auf der Erde bestimmt. Wird also eine Muschel zweckentfremdet, droht Unheil. Sandra weiß das jetzt. Sie hatte zwar irgendwo darüber gelesen, aber was macht man als Touristin nicht alles, wenn es darum geht, Souvenirs mit nach Hause zu nehmen? Nach vielen Wochen in Neuseeland kam sie dann mit fast leeren Händen zurück nach Österreich. Keine Muschel, kein Stein, kein Blatt, keine Feder, nichts. Lediglich die Kette habe sie als Erinnerungsstück behalten. Jedes Mal, wenn ich mir die Kette mit dem Twist umhänge, stehe ich in Gedanken auf einem Highway in der Nähe von Kattaya und freue mich, so viel Glück gehabt zu haben, erzählt Sandra. So gesehen hatte die Neuseeland-Odyssee doch noch ein Happy End. Gewissensbisse wie die, die Sandra wegen dieser Muscheln hatte, sind übrigens auch zu einem Politikum geworden. Zu Kolonialzeiten waren Maori-Schädel begehrte Sammlerstücke. So wurde erst im Sommer 2018 einer dieser Maori-Schädel, der mehr als 100 Jahre lang im Kölner Rautenstrauch-Jost-Museum der Öffentlichkeit gezeigt worden war, wieder an die Maori zurückgegeben. Der erste Direktor des Museums hatte den Schädel 1908 bei einem Händler in London gekauft und seither als Artefakt ausgestellt. Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder Herbert Bob in Montreal. In der dritten Folge meines Podcasts Deine Story, meine Stimme gibt es keine Morde, es geht auch nicht um Drogen, nicht einmal um Sex. Dafür geht es um Maori und ein verlorenes Schmuckstück, das auf wundersame Weise wieder aufgetaucht ist. Sandra aus Niederösterreich erzählte mir von einer absolut abenteuerlichen Reise ans andere Ende der Welt. Ausgerechnet in Neuseeland, wo sie nach ihrer Trennung so etwas wie ein neues Leben beginnen wollte, gab es eine böse Überraschung nach der anderen.